Vielleicht hast du das schon einmal erlebt. Am Anfang fühlt sich alles leicht an. Ihr schreibt viel, ihr freut euch aufeinander, ihr verbringt viel Zeit zusammen. Doch irgendwann verändert sich etwas. Er meldet sich irgendwie weniger. Vielleicht braucht er plötzlich mehr Zeit für sich. Er wirkt irgendwie distanzierter. Nicht kalt, aber irgendwie weiter weg. Und genau in diesem Moment passiert etwas bei dir. Du denkst plötzlich viel mehr nach. Du fragst, ob alles in Ordnung ist, ob du etwas falsch gemacht hast. Du möchtest reden, du möchtest ihn verstehen, du möchtest wieder Sicherheit bekommen. Doch je näher du auf ihn zugehst, desto mehr zieht er sich zurück. Und je mehr er sich zurückzieht, desto größer wird deine Angst. Von außen scheint die Sache klar. Sie ist verlustängstlich und er hat Bindungsangst. Aber vielleicht stimmt das so gar nicht. Hallo und herzlich willkommen zu Liebe Unplugged. Mein Name ist Isabella und mir gegenüber sitzt mein Mann Bela. Wir arbeiten seit 8 Jahren als Beziehungscoach und betreiben die Internetplattform Liebe Unplugged.
Die, die unseren Podcast schon länger hören, haben bestimmt schon mal den Satz von uns gehört, dass Bindungsangst und Verlustangst zwei Seiten ein und derselben Medaille wären. Auf den ersten Blick hört sich das ein bisschen paradox an, weil, wenn man sich die Sachen anguckt, sind sie doch sehr, sehr unterschiedlich. Entweder hat man Verlustangst oder man hat Bindungsangst. Entweder man mag Nähe oder man braucht Nähe und der andere wiederum hat Angst vor Nähe und flüchtet. Wenn man dann diese verschiedenen Verhaltensmuster sich genauer anguckt, dann würde man ja erstmal sagen, das sind zwei völlig verschiedene Dinge.
Ich würde sogar noch etwas weitergehen. Es sind nicht nur zwei völlig unterschiedliche Dinge, sondern es wirkt ja schon fast wie zwei Gegensätze. Die einen, die Richtung Bindung, Nähe streben und die anderen, die eben Richtung Autonomie und Freiheit streben. Also eigentlich zwei Gegensätze. Und trotzdem sagen wir, dass beides zwei Seiten derselben Medaille sind.
Vielleicht sollten wir uns erstmal die eine Seite der Medaille angucken, um zu sehen, worüber wir hier eigentlich reden und was wir damit meinen. Typische Muster, wenn wir jetzt mit der Verlustangst anfangen, sind halt, dass man irgendwie Klarheit sucht im anderen, aber sie irgendwie nicht findet.
Klarheit zu suchen und sie nicht zu finden. Ich glaube, wenn man sagt, da sucht jemand nach Klarheit, dann ist es vor allen Dingen ein, ich möchte mit dir reden. Ich analysiere vielleicht auch die Nachrichten. Also vielleicht mache ich das gar nicht im persönlichen Kontakt. Vielleicht versuche ich auch zwischen den Zeilen irgendwie was rauszulesen, was mich irgendwie näher an diese Klarheit ranbringt. Außerdem sind auch typische Verhaltensweisen, wenn man Verlustangst hat, dass man Konflikte möglichst schnell lösen möchte. Also man hält Konfliktsituationen eigentlich nicht gut aus. Die machen einen Angst, die wirken sehr bedrohlich. Auch eine hohe Feinfühligkeit, das heißt, man spürt oft sofort, wenn Stimmungen anders sind oder wenn der andere sich plötzlich distanziert, was ja eigentlich ganz, ganz viele unterschiedliche Gründe haben kann. Aber diese Feinfühligkeit, die gehört mit zur Verlustangst, dass man da sehr sensibel auf solche Sachen reagiert.
Sensibel im Sinne von, dass wenn Distanz entsteht, man das auch sehr schnell auf sich bezieht. Also du hast ja gesagt, es kann ja viele Gründe haben, warum gerade irgendwie der andere vielleicht keine Zeit hat. Aber der verlustängstliche Mensch, der sieht da oft eine Bedrohung drin. Denkt dann zum Beispiel, ich habe was falsch gemacht oder die Beziehung ist in Gefahr. Oder irgendwie läuft es jetzt nicht mehr rund. Und ich habe das Gefühl, jetzt irgendwie das überprüfen zu müssen. Also schreibe ich ihm, alles okay
bei dir? Ja,
oder
ein Schritt zurück kann man auch noch gehen. Also manchmal ist auch ein Umschwung von Beziehungen. Dann hat man plötzlich das Gefühl, eigentlich wollte ich doch einen schönen Abend haben. Jetzt bin ich irgendwie vielleicht enttäuscht oder irgendwie kommt jetzt auf jeden Fall ein negatives Gefühl hoch, weil er ist ja gar nicht gut drauf und jetzt können wir vielleicht gar nicht so schöne Zeit miteinander verbringen. Das ist ja auch oft der Grund, warum Konflikte oft verschoben werden, wenn man verlustängstlich ist, weil man irgendwie die Stimmung nicht kaputt machen möchte, weil man doch noch den guten Abend haben möchte, die Harmonie haben möchte. Und dann sind wir auch schon bei einem der Hauptpfeiler, sage ich mal, für Verlustangst. Man stellt seine eigenen Bedürfnisse zurück zugunsten des anderen oder auch zugunsten der Beziehung. Heißt, man hat irgendwie zu irgendeinem Zeitpunkt gelernt, es ist wichtig, meine eigenen Bedürfnisse zurückzustellen und eher für andere da zu sein.
Man kann es auch gut daran erkennen, wenn der Gegenüber schweigt, dass man das dann kaum aushält, weil sozusagen sehr schnell das Schweigen dann mit Angst gefüllt wird von seiner eigenen Seite. Also wenn er schweigt, ist das immer ein schlechtes Zeichen. jetzt ist irgendwie was im Argen und wir reden nicht und wir kommen nicht weiter und...
Aber ich glaube, Schweigen würde ich auch als was sehr Unangenehmes empfinden. Oder meinst du vielleicht Stille? Also es gibt ja so eine Stille und das muss auch mal ausgehalten werden, wenn man nicht miteinander redet. Aber angeschwiegen zu werden, macht das nicht jeden irgendwie so ein bisschen nervös?
Was ich meine mit dem, wenn der andere schweigt, ist, dass der verlustängstliche Mensch ja immer versucht, irgendwie den anderen zu deuten und zu lesen, sage ich jetzt mal. Die Bedeutung in den Aktionen des anderen zu erfassen. Und wenn jemand schweigt oder wenig von sich preisgibt dann in dem Moment, dann verunsichert es ganz, ganz doll. Und deswegen hält man das so, so schwer aus dann in dem Moment. Weil man braucht ja irgendwo die Bestätigung des anderen, dass man die Sachen zum Beispiel gut macht oder schlecht macht oder dass er zufrieden ist oder unzufrieden und so weiter und so fort. Und gerade in solchen Momenten kann man das dann eben nicht sehen und das verunsichert fürchterlich. Und das, denke ich, ist auch eine Sache, die sehr, sehr kennzeichnend ist.
Dieses in bestimmten Aktionen eine Bedeutung sehen, wie zum Beispiel in der Stille oder in dem Schweigen, das ist auch ein großes Kennzeichen von Verlustangst und führt ja auch ganz oft zu einem Gedankenkarussell. Also man versucht, Situationen immer wieder abzuspielen, da immer wieder eine Bedeutung drin zu lesen, sich immer wieder zu fragen, okay, wann kam denn plötzlich meine Unsicherheit? Was wurde ausgelöst? Was hat er gesagt? Ist er vielleicht unglücklich? Und dieses ganze Gedanken machen und nicht wirklich loslassen können von der Beziehung, von den Problemen, die man hat, das ist auf jeden Fall auch ein ganz, ganz starkes Zeichen von Verlustangst.
Das Gedankenkarussell ist ein zentraler Teil bei der Verlustangst in meinen Augen. Aber es sind nicht unbedingt immer nur Gedanken, es ist auch eine große Unruhe, die entsteht. Also wenn man dann zum Beispiel auf der Couch sitzt und nichts so richtig mit sich anstellen kann, bis man irgendwie eine Antwort auf das hat, was einen gerade sehr beschäftigt. Wie zum Beispiel, da sind ja zwei blaue Häkchen, er hat die Nachricht ja gelesen, warum schreibt er denn jetzt nicht? Kann doch kurz irgendwie sich melden, nur damit ich weiß, dass alles in Ordnung ist. Und dass man dann nicht irgendwie loslassen kann, sondern da hängen bleibt.
Innere Unruhe ist natürlich ein großes Zeichen von Angst oder auch Stress. Das wird ja oft auch synonym verwendet, also Unsicherheit, Stress, Angst macht immer, dass man den Fokus nicht abwenden kann von der, sag mal, lauernden Gefahr, die man ja eventuell irgendwo in dieser Beziehung vermutet und eben nicht zur Ruhe kommt, sondern das Gefühl hat, man könnte jetzt die Wände hochgehen, man kann nichts machen, man guckt vielleicht einen Film, aber man kann sich auf den Film nicht konzentrieren. Und dann kommt auch schon der anschließende Gedanke, das Einzige, was helfen würde, jetzt wieder zur Ruhe zu kommen, ist die Nähe zu ihm, ist, wenn ich mit ihm sprechen könnte, ist, wenn er sich jetzt melden würde, wenn wir irgendwie wieder Kontakt haben. Also dieser Wunsch, dieser unbedingte Wunsch nach Nähe und das als Beruhigung zu empfinden, ist auf jeden Fall auch ein Kennzeichen von Verlustangst.
Und das führt uns vielleicht dazu, wenn ein verlustängstlicher Mensch eine Beziehung führt, dieses Verhalten, was du gerade beschrieben hast, das wird ja irgendwie weitergegeben. Also wenn ich zum Beispiel den anderen brauche, um mich selber zu beruhigen, sende ich ja schon bestimmte Signale. Und der andere nimmt es ja auch auf. Der weiß ja, der andere braucht mich jetzt, damit ich ihm irgendwie gut zurede, damit ich ihm seine Angst nehme, damit ich ihm irgendwie seinen Frieden geben kann. Der andere weiß ja, dass jetzt er gefordert ist. Und das ist vielleicht eine Sache, wenn die Verlustangst besonders doll wird, den anderen Partner doch sehr überfordern kann, wo der dann anfängt, bestimmtes Verhalten an den Tag zu legen, wie zum Beispiel: Okay, ich weiß jetzt, ich müsste ja eigentlich sie anrufen. Ich weiß jetzt, ich müsste ja eigentlich schreiben. Aber ich weiß halt auch, dass wenn wir jetzt miteinander reden, dann reden wir wahrscheinlich eine halbe Stunde. Und viel Zeit davon werde ich damit verbringen, ihr gut zuzureden und ihr zu sagen, alles ist gut, alles ist in Ordnung. Und viel werde ich mich auch rechtfertigen müssen. Ich habe da jetzt gerade gar keine Lust drauf. Und deswegen lasse ich sozusagen das Telefon einfach mal liegen, um mir so meine Auszeit zu gönnen. Auf einmal verstärkt sich dann der Kreislauf, weil jetzt ist sie alleine mit der Verlustangst und hat niemanden, der sie beruhigt.
Genau an der Erzählung, die du gerade aufgemacht hast, sieht man ja auch, wo es heute in dem Podcast hingehen kann. Weil wenn man sich das jetzt von außen betrachtet, dann könnte man ja auf die Idee kommen, ach guck mal, da ist vielleicht auch jemand, der bindungsängstlich ist. Da ist jemand, der dem Kontakt gerade aus dem Weg geht, der sich versucht, seinen Freiraum zu schaffen, der auf die Nähe der Frau irgendwie mit Distanz reagiert, weil ihm das vielleicht zu viel wird, weil er das Gefühl hat, auf ihm lastet irgendwie der Druck, dass sie sich jetzt entspannt oder dass sie diese Nähe haben möchte. Und das kann dazu führen, dass man vielleicht bei einem Menschen, der vorher gar keine Bindungsangst hatte, plötzlich genau das auslöst. Und das ist jetzt auch schon die perfekte Überleitung, uns einmal die andere Seite der Medaille anzugucken, nämlich die Bindungsangst.
Wir haben ja Bindungsangst in diesem Podcast schon häufig besprochen, genauso wie Verlustangst. Bei Bindungsangst in meinen Augen ist halt das Wichtigste, dass egal was dein Partner tut, die Bindungsangst kommt aus ihm selbst heraus. Das ist, finde ich, für mich das Zentralste an der Bindungsangst. Weil man kann Dinge tun, man kann die Bindungsangst triggern durch Verhalten. Das ist ja sozusagen, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, komm, lass uns zusammenziehen. Dass er dann sagt, okay, uff, das ist mir jetzt aber hier ein bisschen schnell, ein bisschen viel. Klar, aber eigentlich ist Bindungsangst in meinen Augen, dass es ganz ohne dein Zutun kommt. Und zwar, dass er sagt, okay, ich empfinde gerade Stress hier in dieser Beziehung. Das ist mir alles hier zu viel. Und du hattest es ja schon angedeutet, den Stress reguliert, indem er sagt, wahrscheinlich bist du daran schuld, dass ich mich hier nicht so gut fühle. Ich muss mich ein bisschen von dir entfernen, brauche ein bisschen mehr Zeit für mich. Ich muss hier meine eigenen Dinge machen, meinen eigenen Bedürfnissen nachgehen, um mein Stresslevel dann wieder sozusagen zu reduzieren.
Bindungsangst ist halt sehr häufig, wird es als sehr widersprüchliches Verhalten wahrgenommen, weil auf der einen Seite ist da jemand, der schon Nähe haben möchte, auch durchaus vielleicht sagt, er hätte gerne eine Beziehung und er will auch eigentlich eine langfristige Beziehung. Aber das Verhalten passt ganz oft nicht zu dem, was gesagt wird, weil dann gibt es eben nach Phasen, wo vielleicht eine Nähe da war, doch wieder ein Rückzug, ohne dass das so wirklich, ich sag mal, einen Auslöser hatte, sondern einfach aus ihm heraus.
Für den anderen auch nicht erklärbar ist, weil es ja aus ihm herauskommt. Man hat ja nichts falsch gemacht, in dem Sinne. Und der andere fällt sich halt trotzdem so. Und das macht es ja gerade so unberechenbar. Vor allem, weil er ja dann irgendwann wieder dreht. Weil wenn der Stress runterreguliert wurde und er erfolgreich durch die Distanz sich wieder, ich sag mal, beruhigt hat, dann sucht er ja wieder deine Nähe. Weil er sucht ja auch die Nähe. Es ist ja nicht so, dass er die Distanz möchte. Er möchte ja eigentlich die Nähe. Nur sobald, ich sage es mal, ernster wird, die Beziehung irgendwie in bestimmte Bahnen gelenkt wird, wo er dann das Gefühl hat, irgendwo jetzt wird es ernst oder andersherum, jetzt ist sehr viel Nähe da, empfindet er halt sehr viel Stress und reguliert ihn halt dann durch Distanz.
Genau, ein bindungsängstlicher Mensch fühlt sich sehr schnell eingeengt. Und was dann aber auch passiert, ist, dass er keinen Konflikt eingeht. Er könnte ja auch sagen, das Verhalten engt mich ein, das stört mich, ich möchte das so nicht, ich möchte das anders. Aber das wird in den meisten Fällen nicht getan, sondern Bindungsängstliche sind ganz oft auch konfliktmeidend oder gehen auch Gespräche über die Beziehung oder über die Zukunft im Allgemeinen gern aus dem Weg und haben auch ein erstaunlich feines Gespür oft dafür, welche Treffen abgesagt werden, damit sie eben solche Gespräche nicht führen müssen.
Wenn du dich jetzt gerade fragst, ist mein Partner vielleicht bindungsängstlich oder du merkst, dass das Thema Verlustangst deine Beziehung belastet, dann nutze gerne unsere kostenlose Ersthilfe. Wir schauen gemeinsam auf deine Situation, beantworten deine Fragen und geben dir eine erste Einschätzung, was jetzt die sinnvollsten nächsten Schritte sind. Den Link findest du in den Shownotes. Und jetzt zurück zur Folge. Ja, anfangs kommen meistens noch so Ausreden, Arbeit, Stress, was auch immer. Und ich will bindungsängstliche Menschen nicht in Schutz nehmen, aber manchmal glauben sie da auch selber dran. Sie merken halt, sie stehen unter Stress. Die Frage, wo kommt die Ursache her? Da wird halt oft der Partner verantwortlich gemacht, aber auch die Umgebung und dann werden so Sachen vorgeschoben, wo man dann sagt, okay, im Grunde genommen, die Beziehung ist zwar schön, aber das ist mir hier gerade zu viel, weil ich habe so viel Stress bei der Arbeit und dann wird es so irgendwie alles in einen Topf geworfen. Dann wollen sie dir ja auch nicht wehtun und dann kriegt man halt erstmal Ausreden und dann entziehen sie sich. Und wenn man dann irgendwann bohrt und sie in der Distanzphase sind, dann können sie schon mal mit der Wahrheit rausrücken und sagen, ja, das ist die Beziehung hier, ich bin nicht so glücklich. Und das trifft natürlich viele Partner sehr unvermittelt. Was ich oft gesehen habe, auch in der Beratung, dass, ich sag mal, starke Frauen, die eigentlich gar kein Problem mit der Verlustangst haben, dass wenn sie mit einem bindungsängstlichen Partner zusammen sind, dann auf einmal Symptome entwickeln, wo sie sagen, das klingt ja irgendwie nach Verlustangst.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir den ja auch eben schon bei der Verlustangst hatten. dass so ein Verhalten, so ein ambivalentes Verhalten, so ein widersprüchliches Verhalten, das löst bei jedem irgendwie eine Unsicherheit aus, weil man denkt, wir hatten einen schönen Tag und jetzt meldet er sich plötzlich wieder nicht. Das ist ja kein Verhalten, wo man dann sagt, ach ja, ich lasse ihn mal, sondern jeder Mensch wäre davon irritiert. Und dann gibt es aber Menschen, die sagen, spinnt er vielleicht ein bisschen oder irgendwie scheint er ein Problem zu haben, aber das ist nicht mein Typ. Und die gehen dann. Und dann gibt es Menschen, die bleiben. Die wollen ihn verstehen, die wollen vielleicht, haben die auch selber irgendwelche Muster, die heißen, ich muss für Liebe etwas tun. Liebe und Leid gehört doch auch irgendwie zusammen. Und diese Menschen finden dann ganz, ganz oft zusammen. Aber um den Punkt nochmal von davor deutlich zu machen, ein bindungsängstlicher Mensch, der kann Symptome von Verlustangst bei völlig normalen Menschen auslösen. Genauso kann es aber auch passieren, dass eine oder jemand, der ganz doll verlustängstlich ist, auch die Symptome von Bindungsangst bei dem anderen auslöst, weil der das Gefühl hat, sich irgendwie Freiraum schaufeln zu müssen.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil wenn man die Sachen von außen betrachtet, kann man sie halt kaum unterscheiden dann mehr, weil die Verhaltensweisen sind ja die gleichen. Ne, beim Bindungsängstlichen das Vermeidende, die Distanz schaffen, generell das Spiel mit Nähe und Distanz, dass auch ein normaler Mensch dann zu Mustern zurückgreift, die sehr, sehr viel Ähnlichkeiten haben mit einem bindungsängstlichen Menschen, von außen betrachtet.
Man kann sich dann natürlich immer ganz gut selber hinterfragen, wie so die anderen Beziehungen ausgesehen haben. Und wenn man denkt, okay, das sind einfach, ne, ich verhalte mich hier gerade oder alle Symptome, die ich habe, die schreien nach Verlustangst, aber das ist eine Angst, die kenne ich aus meinen vorigen Beziehungen gar nicht, ne? Da hatte ich die einfach überhaupt nicht, dann kann man sich schon mal angucken, ob es vielleicht auch das Verhalten des Gegenübers ist, was einfach dazu führt, dass man sich total unsicher fühlt in der Beziehung.
Was passiert, wenn jetzt wirklich ein bindungsängstlicher Mensch und ein verlustängstlicher Mensch eine Beziehung eingehen? Und ich sage es gleich vorweg, das ist relativ häufig.
Genau, das ist sogar sehr häufig. Und man kann, wenn man es lapidar ausdrückt, glaube ich, ganz gut sagen, die machen sich gegenseitig ganz schön verrückt. Sowohl im positiven auch als im negativen Sinne, glaube ich. Wenn die beiden aufeinandertreffen, beginnt meistens so ein Kreislauf. Und der Kreislauf sieht ungefähr so aus, dass es meistens eine sehr starke Anfangsphase gibt, eine große Anziehung, weil ja beide irgendwie die Nähe haben wollen. Dann fängt bei ihm die Bindungsangst an, er meldet sich weniger, sie wird unsicher und sucht dadurch noch mehr Nähe. Er fühlt Druck und zieht sich noch weiter zurück, sie kämpft noch mehr. Das Ergebnis sind meistens, dass sich beide irgendwie missverstanden fühlen, weil sie gibt quasi ganz, ganz viel in diese Beziehung rein, will die Beziehung vielleicht retten, will, dass irgendwie alles gut wird und er geht dem eigentlich die ganze Zeit aus dem Weg und hat aber wahrscheinlich auch im Kopf, wieso reicht denn das nicht so, wie ich am Anfang war? Warum muss ich noch mehr geben als am Anfang? Das heißt, beide fühlen sich irgendwie missverstanden, er fühlt sich eingeengt. Und sie fühlt sich verlassen.
Ja, das sind gute Stichworte dabei. Ich möchte nochmal an den Anfang zurückkehren. Wenn die beiden sich kennenlernen, dann ist es ja so, der bindungsängstliche Mensch, der ist ja dann schon auf Nähe aus. Die Distanz wird ja dann aktiviert, wenn so Erwartungen entstehen. Und am Anfang sind die Erwartungen vielleicht noch nicht so groß. Er kann die Nähe zulassen, ohne Probleme. Und sein Gegenüber, wenn es ein verlustängstlicher Mensch ist, ist es vielleicht ähnlich. Also die Erwartungen, die Beziehung ist noch nicht so eng dadurch, hat man noch nicht die Angst, sich so ein bisschen selber darin zu verlieren? So sind beide eigentlich noch relativ entspannte Leute. Und dann ist es eine sehr, sehr schöne Anfangsphase. Noch eine Sache, die mir sehr wichtig ist. Es ist halt so, dass der verlustängstliche Mensch sehr viel Verantwortung für die Beziehung übernimmt und der bindungsängstliche Mensch sehr viel Verantwortung für die Beziehung abschiebt. Und nicht im Sinne von, du bist verantwortlich, dass es hier gut geht, sondern der bindungsängstliche fühlt sich irgendwie unsicher, fühlt sich gestresst in der Beziehung und macht dich dafür ein bisschen verantwortlich. Hm. Und damit hast du ja auch die Verantwortung der Beziehung. Du hast ja von diesem Kreislauf geredet, das trifft dann natürlich auf offene Ohren, weil der verlustängstliche Mensch sagt, was, habe ich was falsch gemacht? Ich kann mich ändern, wenn du möchtest. Ich kann mich ein bisschen mehr anstrengen.
Und greift quasi genau in das Muster rein von, ich kann einfach besser werden. Ich kann mich noch mehr dir anpassen, ich kann noch mehr dafür tun, ich kann die noch bessere Freundin sein, ich kann noch verständnisvoller sein.
Und am Ende, wenn man es ganz, ganz prägnant formulieren würde, er fühlt sich eingehängt und sie fühlt sich alleine gelassen. Und dann ist es sozusagen der Dauerzustand. Das führt uns natürlich zu der Sache, warum haben wir behauptet, dass das eigentlich irgendwie ähnlich ist? Ich meine, es ist ja total gegensätzlich. Was wir hier gerade beschrieben haben, sind ja zwei Pole. Ist ja wie so ein Schlüssel und ein Schloss, was so ineinander greift, aber an sich ja eigentlich anders sind, also völlig. Wie kommen wir darauf, dass da irgendwo eine Gemeinsamkeit besteht?
Bis jetzt hört sich ja alles danach an, der eine will halt Abstand und der andere will eine Beziehung. Ne? Der eine will, dem ist die Freiheit total wichtig und der andere, dem ist eine Beziehung und die Nähe total wichtig. Und man hat jetzt vielleicht schon, wenn man ganz aufmerksam zugehört hat, dann hat man vielleicht aber schon gemerkt, dass es schon sehr viele Gemeinsamkeiten gibt. Was sich nämlich beide wünschen, und das ist beim bindungsängstlichen Menschen tatsächlich nicht so offensichtlich wie beim verlustängstlichen Menschen, aber beide wünschen sich, verliebt zu sein. Auch der Bindungsängstliche, und du hattest es eben schon, als du die Anfangsphase beschrieben hast, auch jemand, der Bindungsangst hat, der möchte sich verlieben, der möchte Nähe erleben, der möchte sich irgendwie geborgen fühlen und glücklich sein. Und deswegen ist gerade bei bindungsängstlichen Menschen die Anfangsphase wirklich sogar besonders intensiv. Ne? Also die können da durchaus sehr, sehr viel schreiben, sehr viel Nähe suchen, den anderen unglaublich vermissen, wenn der nicht da ist. Das Problem, und das ist ganz, ganz wichtig, das Problem ist also nicht die Nähe selber. Das Problem fängt meistens erst nach einer Zeit an. Nämlich dann, wenn irgendwie die Nähe etwas Dauerhaftes ist, wenn die Erwartungen wachsen und so eine Art von Verbindlichkeit entsteht. Weil dann das Gefühl auftaucht bei dem Bindungsängstlichen, ich kann jetzt nicht mehr zurück. Jetzt bin ich hier in dieser Beziehung und dann fängt die Angst an, sich selbst zu verlieren, seine Freiheit zu verlieren und etwas, was eigentlich total schön war, also die Beziehung und die Nähe, fühlt sich plötzlich wahnsinnig bedrohlich an.
Und bei den verlustängstlichen Menschen ist es halt so, dass wenn sehr, sehr viel Nähe entsteht und sehr, sehr viel, ich sag jetzt mal, Beziehung entsteht, es heißt ja Verlustangst, auf einmal Stress entsteht, dass das hier alles irgendwie kaputt gehen könnte, dass das nicht von Dauer ist, dass man im Grunde genommen ständig so ein Damoklesschwert über seinen Kopf hängen hat, was jeden Moment heruntersausen könnte und die Beziehung vernichten könnte. Man muss es ganz doll festhalten in dem Moment. Dann wird natürlich aus Nähe irgendwo was Zwanghaftes, sage ich jetzt mal. Man kann die nämlich eigentlich nicht so richtig genießen in dem Sinne. Und das führt uns vielleicht auch zu dem, worum es uns hier eigentlich geht, weil sowohl Verlustangst als auch Bindungsangst sind beide sehr unsicher in ihren Beziehungen. Und gerade wenn es sozusagen ernst wird, entsteht sehr, sehr viel Stress. Und beide gehen halt aber mit dem Stress und mit der Angst und der Unsicherheit, die dann entsteht, unterschiedlich um. Während der verlustängstliche Mensch den anderen braucht, um sich zu beruhigen, um sich zu regulieren, die Nähe sucht, um sich zu regulieren, um sich zu bestätigen, alles ist in Ordnung. Das Ende ist noch nicht da, es kommt erst morgen oder übermorgen, aber jetzt für diesen Moment ist alles in Ordnung, steht natürlich dann dem bindungsängstlichen Menschen gegenüber, der seinen Stress damit reguliert, sich zu entziehen, sich irgendwo Zeit für sich zu nehmen, sich zu sagen, ich muss gucken, wo ich bleibe. Ich muss, bevor ich von mir aus verletzt werde oder bevor es ernst wird, wie auch immer, gucken, dass ich mich nicht in eine Position begebe, wo ich dann nicht zurück kann, wo ich dann irgendwo gefangen bin. Ich muss mit Distanz versuchen, die Dinge irgendwie von mir fernzuhalten.
Genau, da liegt die Gemeinsamkeit. Beide wünschen sich Nähe, beide wünschen sich Liebe, beide wünschen sich eine gute und sichere Beziehung. Die Schwierigkeit, die beide haben, ist, Unsicherheiten auszuhalten. Eine Unsicherheit, dass man vielleicht nicht weiß, wie es weitergeht, dass man überlegt, gehen wir den nächsten Schritt, dass man denkt, okay, hat das jetzt hier alles einen Sinn? Also ich sag mal, eigentlich völlig normale Gedanken in einer Kennenlernphase.
Auch Zweifel.
Auch Zweifel gehören dazu. Die Gemeinsamkeit ist quasi das Ziel, was sich beide wünschen. Der Unterschied liegt im Umgang mit diesen kleinen Unsicherheiten. Weil der eine, der begegnet diesen Unsicherheiten mit einem, lass uns sprechen, lass uns das klären, komm, wir reden, was denkst du über die Zukunft oder wie auch immer. Und der andere geht mit der Unsicherheit eher auf, ich gehe jetzt in die Distanz, ich ziehe mich zurück. Der verlustängstliche Mensch versucht also, seine Unsicherheit durch mehr Nähe zu beruhigen Und der bindungsängstliche Mensch macht quasi genau das Gegenteil, nämlich er versucht, seine Unsicherheit mit noch mehr Distanz zu regulieren. Also er braucht irgendwie dann mehr Zeit für sich, zieht sich zurück, lenkt sich ab, schafft sich irgendwie Freiraum. Und ganz, ganz wichtig, das macht er nicht, weil ihm der andere egal ist, sondern weil das ist, was sein Nervensystem beruhigt. Genauso wie die andere Person es beruhigt, in den Kontakt zu gehen, in die Verbindung zu gehen.
Interessant ist es auch, dass nicht immer, aber manchmal man doch irgendwo beide Ausprägungen kennt bei sich selbst. Weil wenn man verschiedene Beziehungen führt, kann es sein, dass man in das eine, aber auch in das andere Muster wechseln kann. Das ist eine Beobachtung, die immer mal wieder auftaucht und viele auch irgendwo, wenn sie dann zurückblicken in ihren Beziehungen, sie waren nicht immer die Verlustängstliche. Manchmal waren sie auch die, die die Distanz geschaffen haben. Das zeigt, dass irgendwo beide Muster natürlich in einem veranlagt sein können, wenn die Unsicherheit generell halt da ist.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das auch zu was anderem führt, was mir hier einmal ganz, ganz wichtig ist zu sagen. Nämlich, wir sprechen ganz oft darüber, dass die Frau tendenziell verlustängstlich ist und der Mann tendenziell bindungsängstlich. Das mag auch manchmal so ein bisschen die Erfahrung sein, das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Man kann nicht pauschal sagen, Frauen sind verlustängstlich und Männer sind bindungsängstlich. Das hat mit dem Geschlecht überhaupt nichts zu tun, sondern es ist ein Umgang, wie man gelernt hat, mit Unsicherheit umzugehen. Ob man, wenn man sich unsicher fühlt, eher umgeht, indem man in die Verbindung geht, indem man versucht zu sprechen, das irgendwie zu klären, oder ob man gelernt hat, ich ziehe mich lieber raus aus der Situation, ich entziehe mich, ich mache lieber was anderes, auch um jetzt nicht gemein zu sein zu jemandem, den man eigentlich mag.
Oder sich abzugrenzen.
Genau. Und dieser Umgang ist wichtig. Und du hattest jetzt schon gesagt, ein Mensch kann durchaus beides kennen irgendwie von sich, weil es natürlich auch immer auf den Gegenüber drauf ankommt, ob man jetzt vielleicht eher das Gefühl hat, sich abgrenzen zu müssen und aus der Situation rauszugehen oder ob man eher das Gefühl hat, okay, ich möchte das klären. Auch Lebensumstände sind da ein ganz entscheidender Punkt. Also ich schätze mal, dass man mit 20 vielleicht auch ein bisschen lockerer manchmal auf Beziehungen guckt, wie vielleicht mit 30, 40. Das heißt, auch die Lebensumstände können ein ganz entscheidender Punkt sein, ob man zu einer Verlustangst neigt oder ob man eher zu einer Bindungsangst neigt.
Noch ein letzter Gedanke. Vielleicht hilft dir diese Folge, deine Beziehung in einem anderen Licht zu betrachten. Nicht nur als Kampf zwischen Nähe und Distanz und nicht nur als einer liebt mehr als der andere, sondern als, ich sag jetzt mal, zwei Menschen, die beide versuchen, mit Unsicherheit umzugehen, nur auf unterschiedliche Weise. Und manchmal liegt genau darin auch das größte Missverständnis, denn der eine sucht halt die Sicherheit durch Nähe und der andere sucht die Sicherheit durch Distanz. Aber beide wollen ja am Ende irgendwo dasselbe, eine Beziehung, in der sie sich sicher fühlen und angenommen und frei fühlen.
Vielen Dank, Bela.
Du auch.
Wenn du dich in dieser Folge wiedergefunden hast und wissen möchtest, was diese Dynamiken für eure Beziehung bedeuten, dann melde dich gerne zu unserer kostenlosen Ersthilfe an. Wir schauen gemeinsam auf eure Situation, beantworten deine Fragen und geben dir eine erste Einschätzung, welche nächsten Schritte sinnvoll sein könnten. Den Link findest du in den Shownotes. Wenn dir Liebe Unplugged gefällt, freuen wir uns riesig über eine Bewertung. Neue Folgen erscheinen immer sonntags, also abonnier den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Danke, dass du dir heute Zeit für dich genommen hast und wir hören uns in der nächsten Folge wieder.